Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin sehr dankbar, dass ich anlässlich dieser Vernissage das Leben von Elsbeth Kasser ein wenig skizzieren darf. Auch wenn ich mir gleichzeitig bewusst bin, dass hier Menschen sitzen, die wichtige Abschnitte ihres Lebens authentischer und direkter berichten könnten. Einige sind vielleicht sogar mit ihr zusammen im Altersheim gewesen. Und vor allen anderen denke ich natürlich an Sie, Frau Emmy Ott, die Sie ebenfalls in Gürs waren. Und zwar zu sehr dramatischer Zeit. Es ist uns eine große Ehre, dass Sie hier sein können heute Abend. Dass es uns berührt, dass wir in Steffisburg sein können, hat mein Mann schon gesagt, denn wir haben Elsbeth Kasser hier kennengelernt am 1. Mai 1992. Und sie fühlte sich ja eigentlich immer als Bernerin. Ihre Sehnsucht ging immer ins Bernbiet, auch wenn sie den größten Teil ihres Lebens nicht in Bern verbracht hat. Eine Freundin hat dann mal gesagt, vielleicht hat sie die Berner auch ein wenig idealisiert mit der Zeit. Und trotzdem, es ist schön, dass sie ihre letzten Lebensmonate, ihre letzte Zeit hier verbringen konnte. Noch immer erreichen uns dankbare Briefe. Das heißt, sie war wirklich eine besondere Persönlichkeit. Ihr Lebensweg entlang den Konflikten der europäischen Geschichte des vergangenen Jahrhunderts war von entschlossenem Engagement für die Leidenden und Verfolgten geprägt. Wie ist sie so geworden? Woher hatte sie das? Da möchte ich zuerst von ihrer Herkunft berichten. Elsbeth Kasser wurde am 11. Mai 1910 in Niederscherli im Kanton Bern geboren. Und sie war das mittlere von 5 Kindern eines Pfarrers von Fritz Kasser, der ein typischer Berner Landpfarrer war, mit einem breiten Tätigkeitsgebiet, Predigten, Unterrichten, Besuchen auf weit abgelegenen Höfen. Fritz Kasser hat sich auch stark im Blaukreuz engagiert. Gerade in Rohrbach, seiner zweiten Gemeinde, wo die Familie am längsten lebte, war das Elend durch die Alkoholsucht verursacht besonders groß. Und immer wieder hat sich Elsbeth Kasser später den Alkohol verbeten mit den Worten: Nucke Alkohol, ich habe genug Elend gesehen. Die Erziehung im Pfarrhaus war eher streng. Manch Menschliches hat im Kasserschen Haushalt einfach keinen Platz. Und es wird für Elsbeth Kasser schwer sein, diese Strenge zu überwinden. Vielleicht haben ihr am ehesten die Begegnungen mit Künstlern dazu verholfen. Zum Leben im Pfarrhaus gehörte, dass man sich mit den Hilfesuchenden auseinandersetzte, sie in die Stube hineinnahm. Im Winter hatte man ja nur einen gewärmten Ort und da waren dann alle. Diese Teilhabe an der Not anderer war für Elsbeth Kasser prägend. So hat sie zusammen mit ihrer älteren Schwester, die ja in Steffisburg gewohnt hat, Anna, schon in der Kindheit eine Art Kindergarten gemacht im Pfarrhaus für die Arbeiterkinder, die sich selbst überlassen waren. An ihrem Pfarrervater ist Elsbeth Kasser sehr gehangen. Amsoldingen, wo der Vater seine letzte Pfarrstelle versah, war ihr Bezugspunkt während vielen Jahren. Um dem Vater in seiner Krankheitszeit beistehen zu können, kehrte sie 1943 in die Schweiz zurück. Und auch ihre letzte Ruhe wünschte sie in der Nähe des Vaters. Elsbeth Kassers Mutter, Anna Kasser von Greyerz, entstammte altem bernischen Adel. Und sie verkörperte dadurch eine andere Tradition und einen anderen Stil als der Vater. Sicher sind die beiden Frauen in ihren Meinungen oft aufeinander geprallt, aber trotzdem, auch an ihrer Mutter ist Elsbeth Kasser sehr gehangen. Ich habe gerade kürzlich im Nachlass noch einen Brief gefunden, der deutlich zeigt, wie sehr sich die Mutter Anna Kasser sich um ihre Tochter, die ja immer sehr gefährdet war, auch noch gekümmert hat. Rückblickend hat Elsbeth Kasser also in großer Achtung vom Elternhaus gesprochen und ihr eigenes Engagement auf die einfache und selbstverständliche Art zurückgeführt, mit der den Bedürftigen in ihrer Kindheit geholfen wurde. Nach der Schulzeit verließ sie das Elternhaus. Nach Aufenthalten im Welschland und in England besuchte sie die Krankenpflegeschulen von Thun und Bern und absolvierte noch eine Zusatzausbildung in der Pflege von Typhuskranken und brannte nun förmlich darauf, sich einzusetzen mit ihrem Können und ihren Fähigkeiten. Sie hörte von der Not der Menschen im spanischen Bürgerkrieg und fuhr als sehr junge Frau allein nach Spanien. Das erste Ziel war ein Bergdorf in Katalonien. Dort unterstützten die sozialistischen Frauen der Schweiz ein Sanatorium für Flüchtlinge. In ihrem Auftrag pflegte Elsbeth Kasser also Typhuskranke. Die Arbeit während des Winters war sehr hart. Nichts von Sonne und Wärme, wie es sich die 26-Jährige erhofft hatte. Oft fehlte sogar das Wasser und sie musste sich durch Auftauen von Schnee behelfen. Mehr zu schaffen machte ihr jedoch die starren politischen Fronten. Sie spürte, dass sie allen helfen wollte, die es nötig hatten, ganz unabhängig, auf welcher Seite des Krieges sie standen. Elsbeth Kasser schloss sich deshalb der Schweizer Hilfe, der Ayuda Suiza, an. Sie verteilte Lebensmittel in den sogenannten Kantinen für Kinder, schwangere Frauen und Kranke. Und sie arbeitete auch in den Kolonien, den Kinderheimen. Auf den Fotos aus dieser Zeit wirkt Elsbeth Kasser glücklich und stark. Sie fand nämlich guten Rückhalt in der Gruppe damals und konnte ihre Fähigkeiten zu organisieren, zu helfen, gut ausleben. 1939, nach dem Ende des spanischen Bürgerkrieges, kehrte sie in die Schweiz zurück und meldete sich während der Mobilmachung zum Frauenhilfsdienst und wurde vereidigt. Dazwischen gönnte sie sich auch einmal einen Urlaub in Amsoldingen, wo der Vater immer noch als Pfarrer tätig war. Nach einer Zwischenstation in Finnland beschloss sie, für die Kinderhilfe nach Südfrankreich zu gehen. Sie reiste nach Toulouse und hörte dort zum ersten Mal vom Lager Kurs. Da muss ich hin. Das habe ich sofort gespürt. Das sagte sie später immer wieder. Gürs war damals 2 Tagesreisen von Toulouse entfernt. Ihr Chef war ein erstes Mal ins Lager gegangen und kam zurück und sagte, man kommt da nicht hinein. Außerdem ist es ein Schlammmeer. Man muss gute Stiefel haben. Ja, wie sah Gürs denn eigentlich aus? Wir werden nachher Bilder sehen und doch ein paar Worte dazu. Das Lager bestand aus fast 400 Baracken, war rund 2 Kilometer lang und 500 Meter breit. Es ging eine einzige asphaltierte Straße in der Mitte hindurch. Das war das einzige Stück befestigten Bodens auf dem Gelände. Verschiedenste Menschen wohnten im Lager. Es war zuerst für die spanischen Flüchtlinge gebaut worden. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges lösten Flüchtlinge, die aus halb Europa vor den Nazis flohen, die Spanier ab. Und dann kamen im Oktober 1940, also vor 70 Jahren, die ersten jüdischen Gefangenen. Innerhalb weniger Stunden wurden damals Tausende von Menschen aus Baden, aus der Pfalz, aus dem Saarland, aus ihren Häusern und Wohnungen geholt, in Eisenbahnwagen gepfercht und nach Südfrankreich transportiert, vor allem nach Gürs. Diese Menschen kamen aus ihrem gewohnten Zuhause. Sie waren an Ordnung gewohnt, trotz allen Schikanen, die sie auch schon erleben mussten. Ihr Elend in Gürs war umso größer. Zudem war es Herbst und Winter. Die Regen hatten den Boden des Lagers in einen immensen Morast verwandelt. Die älteren Internierten konnten sich aus eigener Kraft kaum mehr im Dreck bewegen. Die Lagerleitung kümmerte sich nicht darum. Hinzu kam großer Hunger und natürlich auch häufige Krankheiten. Der Winter 1940-41 hat die Internierten des Lagers Gürs richtig gehend dezimiert. 3 von 4 alten Menschen wurden hinweggerafft. Das Lager wurde vom Tod wie von einer Epidemie heimgesucht. Das war die Situation, die Elsbe Krasser antraf. Sie wurde von einem erstaunten Lagerkommandanten empfangen, der wohl am Milchpulver interessiert war, das sie aus dem Schweiz anzubieten hatte. Gleichzeitig diese Schwester aber so rasch wie möglich wieder draußen haben wollte. Es brauchte also viel Willenskraft, um dort bleiben zu können. Schließlich bekam ich ein eisernes Bettgestell und eine Decke in der Ecke einer Baracke. Die erste Nacht war kalt und hart, aber ich wusste, ich war am richtigen Ort, schrieb sie. Wir können es uns vorstellen, die Hilfe war nicht leicht, die Situation war sehr schwierig. Elsbe Krasser schrieb später, es harrten Tausende von Menschen auf Hilfe und ich wusste fast nicht, wo anfangen, weil es schwer war, in kurzer Zeit überhaupt eine Übersicht zu gewinnen. Und es regnete und regnete. Der Boden war ein Schlammmeer. Die Latrinenverschläge waren bis zu 100 Meter weit entfernt und in einer Höhe von 2 Metern. Für alte Menschen fast unerreichbar. Die Bedürfnisse waren so groß, dass es nicht einfach war, die wichtigsten zu erkennen und etwas Ordnung und Hoffnung zu bringen. So schilderte sie ihre Arbeit. Und mich dünkt, das ist eine starke Untertreibung. In das von Hoffnungslosigkeit, Krankheit und Tod gezeichnete Lagerleben brachte sie neues Leben. Die ihr zugewiesene Baracke baute sie aus zu einem Ort der Hilfe und der Begegnung. Zu den Menschen gelangte konkrete Hilfe in Form von Nahrungsmitteln. Doch sie animierte auch zu Selbsthilfe, indem sie etwa rund um die Baracke einen Garten anlegte mit ihren Jugendlichen. Sie verhalf damit Menschen zu neuen Tagesstrukturen und versuchte, den Lebenswillen neu zu entfachen. In Kürs war auch eine große Anzahl von Künstlern interniert, Malerinnen und Maler, Musikerinnen und Musiker, Theaterleute. Trotz der schwierigen Situation kam man zusammen, es wurden Soirees organisiert, Konzerte und Lesungen veranstaltet. Esbe Kasser, die selber sehr gern Theater spielte und sang, nahm daran teil, wenn immer die Arbeit gestattete. Ihre besondere Anteilnahme galt aber zweifellos den bildenden Künstlern. Von ihnen bekam sie viele Zeichnungen und Aquarelle geschenkt. Und die Bilder, die ihr von Kindern und Künstlern überlassen wurden, haben nach einiger Zeit den Weg in die Schweiz gefunden. Im Jahr 1942 bahnte sich Schreckliches an. Im Januar wurde in Deutschland die Vernichtung der europäischen Juden beschlossen. Auch die Deportation der Juden aus Frankreich. Dannecker, der Leiter der Gestapo in Frankreich, wurde mit der Umsetzung betraut. Er besuchte im Juli 1942 Gürs und zynischerweise, für uns ganz schrecklich zu hören, er zeigte sich bei der Besichtigung enttäuscht, dass sich weniger Juden im Lager fanden, als man dachte. Dementsprechend groß war der Druck auf die Lagerleitung, möglichst viele jüdische Internierte für den Abtransport nach Osteuropa auszuliefern. Und diesen Druck spürten auch die verschiedenen Helfenden, die im August 1942 im Lager Gürs tätig waren. Die ersten Abtransporte nach Osteuropa hat Elsbe Kasser nicht selbst miterlebt. Seit Anfang Juni 1942 war sie krank und musste zur Erholung in die Schweiz fahren. Ihre Arbeit übernahm Krankenschwester Emmy Ott, die heute unter uns ist. Sie hat diese schwere Zeit erlebt. Esbe Kasser ist dann wieder zurückgekommen ins Lager und für sie brach die schwerste Zeit an. Denn sie empfand nun eine große Hilflosigkeit und Ohnmacht. Für jeden, den man versuchte zu verstecken, musste Ersatz gefunden werden. Zudem war sie vom Roten Kreuz zur Neutralität verpflichtet. Sie beschrieb ihre Ohnmacht in knappen Sätzen. Das Gefühl der Hilflosigkeit war unerträglich. Unter den Deportierten befanden sich Mitarbeiter und Freunde. Und ich wurde Vermittlerin letzter Grüße, musste Eheringe, Schmuckstücke der Deportierten in Verwahrung nehmen. Ehepaare wurden vor meinen Augen getrennt. Es brauchte sehr lange, bis ich mich überwinden konnte, überhaupt von diesem Erleben zu sprechen. Und nie werde ich den Deportierten vergessen, der mir mit Todesangst in den Augen aus den Lastwagen zurief: Schweizer Schwester, sagen Sie es in Ihrer Heimat, sagen Sie es der ganzen Welt, was hier geschieht. Nach Ostern 1943 erhielt Elsbeth Kasser die Nachricht von der schweren Erkrankung ihres Vaters. Nach gut drei Jahren verließ sie Kürs mit vielen schweren Erinnerungen und jenem Auftrag der Deputierten, über die tragischen Vorkommnisse zu berichten. Nach ihrer Rückkehr in der Schweiz arbeitete sie als Inspektorin hier in Schweizer Flüchtlingslagern. Sie knüpfte für die Flüchtlinge hier Kontakte zu den Behörden, gab ihnen Material für den täglichen Bedarf. Und was ich besonders berührend fand, als ich letzthin einen Bericht von ihr las: häufig griff sie selber zum Besen und zum Eimer. Sie respektierte so, was die kriegsversehrten Menschen nötig hatten, nämlich wieder eine Ordnung, wieder eine Struktur. Im Herbst 1944 half Elsbeth Kasser mit bei der Evakuierung von Kindern aus Frankreich. In der Ajoie bei Delle brachte sie zusammen mit anderen im Auftrag der Kinderhilfe des Roten Kreuzes eine große Anzahl von Kindern über die Grenze, immer unter der Gefährdung des eigenen Lebens. Eine Mitarbeiterin, Marion van Leer, hat ein eindrückliches Tagebuch über ihre Zeit im Oktober und November 1944 als Ambulanzfahrerin in der Ajoie verfasst. Sie berichtet: die erste Begegnung mit Schwester Elsbeth Kasser bleibt mir unvergesslich. Große blaue Augen blicken mich forschend an. Ihre ganze Art zeugt von Schlichtheit und großer Güte. Geradheit sichert ihr die Sympathie und das Vertrauen unserer hohen Offiziere und der Deutschen ähnlich der Grenze, die misstrauisch waren und mit welchen sie zu verhandeln und zu organisieren hatte. Am 18. November 1944 war der Tag der Befreiung. Die Deutschen zogen sich zurück. Und schon in der Nacht darauf warteten neue Aufgaben auf Elsbeth Kasser und ihre Ambulanzfahrerin. Sie wurden nämlich gebeten, zivile Verwundete und alte Menschen von Ende der Grenze abzuholen. Und diesmal waren es die Leute aus dem französischen Widerstand, aus dem Maquis, die eine tödliche Bedrohung darstellten. Sie verdächtigten die Rotkreuzfrauen der Kollaboration. Wiederum galt es, viel Verhandlungsgeschick zu beweisen, damit das eigene Leben gerettet werden konnte und die schwer Verwundeten ins Spital transportiert werden konnten. Nach Kriegsende fuhr Elsbeth Kasser im Auftrag der Schweizer Spende nach Buchenwald, um im Zug Kinder hinauszuholen, in die Schweiz zu holen. Am 15. Juni 1945 ging sie ins eben befreite Konzentrationslager. Die Situation dort war sehr schwierig und komplex. Zu viele Menschen wollten den Zug in die Schweiz besteigen, während Elsbeth Kasser nur eine bestimmte Anzahl von Kindern unter 16 Jahren mitnehmen konnte. Ich glaube, man muss sagen, dass Elsbeth Kasser in dieser Situation die sie in Buchenwald antraf, überfordert war. Sie musste Entscheidungen treffen, wer in die Schweiz mitkommen durfte und wer nicht. Und die Leute wehrten sich gegen diese Auswahl. Die Abfahrt des Zuges und die Ankunft in der Schweiz gestalteten sich chaotisch. Für Elsbeth Kasser war diese Erfahrung traumatisch. So haben Sie, Herr Rötlisberger, Ihr Neffe, mir mal gesagt, dass Elsbeth Kasser immer wieder von diesem Geschehen auch geträumt hat, dass sie da auswählen musste, Menschen zurückschicken musste. In den Nachkriegsjahren ging Elsbeth Kasser dann noch nach Wien und Ungarn und Finnland, um Hilfsprojekte für Kinder aufzubauen und Kinderzüge in die Schweiz zu organisieren. Und dann kam eine längere Umstellungszeit. Sie war jetzt oft auch krank nach der schweren Zeit, litt an Rückenschmerzen und musste sich ein neues Leben suchen. Nach mehreren Zwischenstationen wurde sie vom Waidspital in Zürich angefragt, eine neuartige Therapie aufzubauen. Den Begriff Ergotherapie gab es damals noch nicht. Aber für die Sache selber bestanden schon Ideen. Heilung durch Aktivierung und richtige Beschäftigung. Und das kam ihr sehr entgegen. Sie vertiefte sich sofort in die neue Aufgabe. Und noch etwas muss erwähnt werden. Nach all den Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit war sie finanziell nicht auf Rosen gebettet und brauchte dringend eine feste Anstellung. Ich möchte jetzt nicht länger von diesen Zürcher Jahren sprechen, wir sind ja schließlich hier jetzt in Bern. Eines nur kann ich sagen, die Arbeit war gar nicht so anders in ihrem tiefen Sinn als diejenige, die sie in Kürs gemacht hatte. Nur die Umstände waren sehr viel anders. Sie konnte auch hier Menschen anregen zur Selbsthilfe. Lange Zeit hat sie nicht über den Krieg und über Kürs gesprochen. Aber sie trug die schlimmen Bilder immer in sich herum. Erst nach der Pensionierung beschäftigte sie immer mehr das Schicksal der aus Kürs mitgebrachten Bilder. Und trotz des langen Schweigens über das Erlebte hat sie den Deportierten, der ihr zugerufen hatte, sagen Sie es in der Heimat, sagen Sie es der ganzen Welt, was hier geschieht. Diese Stimme hat sie nie vergessen. Diesen Auftrag wollte sie erfüllen. Und Menschen aus Dänemark machten ihr Mut, ihre Bilder zu zeigen. Thomas Bullinger, der damalige Kurator der Museen des Amtes Viborg, organisierte die ersten Ausstellungen in Dänemark und dann auch verschiedene Ausstellungen in Deutschland. Elsbeth Kasser leitete auch Schritte ein für die geplante Stiftung der Sammlung Kasser, um die Bilder über ihren Tod hinaus eben möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Und ganz kurz, nachdem die Fragen rund um die geplante Stiftung geklärt worden waren, ist Elsbeth Kasser am 15. Mai 1992 gestorben. Elsbeth Kasser war eine Helferin von seltenen Graden, wo es Wunden zu heilen und Not zu lindern galt, tauchte sie auf. Man nannte sie Engel der Hilflosen. Sie war es. So urteilte der Schriftsteller Alfred Hessler in seinem bekannten Buch »Das Boot ist voll«. Heute wissen wir, dass sie nicht allein war, dass es, wenn nicht viele, so doch einige solcher Engel wie Elsbeth Krasser, wie Sie, Frau Ott, gegeben hat, die in südfranzösischen Lagern unterwegs waren. Der Titel der Engel von Kürs, den man ihr gab, hat wohl mit ihrem unerwarteten Erscheinen während der schlimmen Situation im Lager im Dezember 1940 zu tun. Zur Überraschung vieler Internierter war da eine schöne junge Frau, die unbeirrbar ihren Weg ging und mitten im Schlamm und Elend einen Ort der Geborgenheit und der Hilfe schuf.